Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 17 von Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Sabine.
Hallo Eva.
Wir wollen heute endlich mal, wir haben es ja jede Folge angekündigt, so quasi als Running Gag, über das Thema Wachstum sprechen.
Yeah!
Yeah! Und zwar über einen bestimmten Aspekt dieses Themas Wachstum. Wir werden also heute noch nicht auf die ganze Debatte um Degrowth oder Postwachstum schauen, sondern wir wollen erstmal uns angucken, wie wird Wachstum überhaupt gemessen und was ist daran so problematisch, beziehungsweise was ist an dieser Auffassung problematisch, dass alle immer davon reden, wir brauchen Wachstum, wir brauchen Arbeitsplätze, wir brauchen das wegen des Wohlstandes und so weiter. Auch manche linke Ökonominnen sind ja dieser Meinung, beziehungsweise sagen auch sehr oft, jetzt muss das Wachstum wieder angekurbelt werden. Und da wollen wir jetzt erstmal ein bisschen genauer auf das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, schauen, das ja das Wachstum misst. Und Sabine, du hast uns einiges dazu mitgebracht. Ich bin sehr gespannt, denn du vertrittst dabei auch eine These. Und die lautet, das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, das ist sowas wie die Religion der Moderne. Also lege bitte los, ich bin gespannt, was ich heute über die Religion der Moderne lernen kann.
Das ist natürlich eine zugespitzte These, die ich allerdings nicht allein vertrete. Es gibt durchaus die ein oder anderen, insbesondere aus der Wirtschaftsphilosophie, die das auch so sehen. Und zur Illustration und zur Einstimmung in diese Folge habe ich euch einen kleinen Trailer mitgebracht. Der stammt von einer Sendung, die sich auch, also aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sich auch beschäftigt mit dem BIP. Da spricht ein Philosoph über das religiöse Glaubenssystem des BIP. Und der Trailer ist ein ganz netter Einstieg und auch eine nette Einstimmung in diese Folge. Und das spiele ich euch jetzt mal kurz vor.
Die Bundesregierung jedenfalls geht davon aus, dass sich ein Haushalt ohne neue Schulden, die berühmte schwarze Null, mit den jetzt prognostizierten Wachstumszahlen von 1,2%.
Statt von 1,9% geht die Bundesregierung nun von 2,4% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr aus.
Wir prognostizieren Wachstumsraten von 2,0% für dieses Jahr und 2,2% für das kommende.
Von 1,5% Wachstum in diesem und im kommenden Jahr spricht das IFO-Institut nun. Haben sich die Forscher also wieder mal geirrt?
Ja, das sind Schwankungen, die wir immer mal wieder bekommen.
Wichtigste Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum ist Vertrauen.
1,5 oder 1,8? Spüren Sie es? Spüren Sie die Spannung, die Nervosität, die Verheißung, die in der deutschen Luft liegt? Welche Zahl hinterm Komma wird es werden? Wird es die 5, die 8, gar die 9? Spüren Sie diese existenzielle Aura der Erwartung, um wie viel Prozent höher das Wirtschaftswachstum dieses Jahr im Vergleich zum vergangenen liegen wird? Fühlen Sie die Erlösung einer 1,8, mit der wir uns, aller Sorgen und Ängste entledigt, zurücklehnen, durchatmen, die Welt bejahen können? Oder geht mit einer 1,3 quasi alles zu Ende? Das Land, der soziale Friede, Wohlstand, Gottvertrauen und die Zukunft?
Ja, das fand ich jetzt wirklich eine sehr schöne Einstimmung auf unserem Thema. Und die Religiosität tritt deutlich hervor oder dieses, ja, fast schon wie so, wir umtanzen das goldene Kalb.
Ne? Genau, ja. das sphärische Umtanzen. Ja, das Stück ist übrigens von dem Philosophen Christian Schüle und wir packen den Link dahin auch in die Shownotes natürlich.
Aber Sabine, wenn wir jetzt mal ganz sozusagen basic anfangen, ja, also was genau ist das BIP, beziehungsweise was misst es?
Genau, das BIP ist eigentlich sehr schnell erklärt, obgleich sich dahinter eine ziemlich krasse Komplexität verbirgt. Also das BIP ist der Wert aller hergestellten Waren und Dienstleistungen in einer bestimmten Zeitperiode. Also, um es nochmal mit einfachen Worten zu sagen, alles, was die Menschen in Deutschland in einem Jahr oder in drei Monaten, das sind die zwei Zeiträume, die hier gemessen werden, produziert haben oder über eine Dienstleistung hergestellt haben, dessen Wert in einer einzigen Zahl gepackt ist das BIP. Ja, also sagen wir mal so, wenn wir jetzt eine Volkswirtschaft wären, die nur ein Fahrrad produziert und sonst gar nichts und dieses Fahrrad kostet 10 Euro, dann war das BIP 10 Euro. Ne? Um mal die Größenordnung aufzuzeigen, das BIP im ersten Quartal 2025 war zum Beispiel 1.086 Milliarden Euro. Das heißt, die Deutschen haben in den ersten drei Monaten diesen Jahres Dinge hergestellt, eine Dienstleistung erbracht, insgesamt im Wert von 1.086 Milliarden Euro. So, das ist schon mal jetzt ganz einfach erstmal nur das BIP. Und wie das jetzt mit dem Wachstum zusammenhängt, das ist auch relativ einfach. Je nachdem, wie sich das entwickelt, ob wir mehr oder weniger Wert produziert und hergestellt und angeboten haben, ist das dann der Ausdruck des Wachstums, ne? Also das BIP, die Veränderung des BIPs gibt die Wachstumsrate an, ob eine Wirtschaft gewachsen ist oder eben geschrumpft ist. Und dahinter liegen, hinter diesem BIP liegen unglaublich viele komplizierte Berechnungen. Also zum einen wird natürlich, wenn ich jetzt beim Beispiel Fahrrad bleibe, ja, die Fahrradlampe, nehme ich jetzt mal an, wurde nicht produziert vom Fahrradhersteller, die wurde eingekauft, und wenn der jetzt quasi die Kosten des Fahrrads angibt oder den Preis des Fahrrads, dann wäre die Lampe doppelt gezählt, weil der Lampenhersteller gibt ja auch die Lampe an. Deshalb wird quasi die Vorprodukte werden rausgerechnet.
Alles klar. Und dann heißt es ja immer auch so schön, diese veröffentlichten Veränderungsraten, also die Wachstumsraten, die sind preis-, saison- und kalenderbereinigt. Was steckt denn dahinter?
Ja, das ist eben auch der Versuch, eine möglichst einheitliche Vergleichsbasis herzustellen. Also jeder Monat hat ja nicht die gleiche Anzahl von Tagen. Der eine hat 29 Tage, der Februar manchmal. Der andere hat 31 Tage. Da wird es eben so gerechnet, dass jeder Monat im Schnitt dann die gleichen Tage hat. Oder bei der Saisonbereinigung, da geht es darum, dass zum Beispiel im Winter weniger gebaut wird, wetterbedingt. Das heißt, da wird dann auch kompensiert und ausgeglichen, dass wir also auf eine gleiche Vergleichsbasis kommen. Und natürlich auch bei der Inflation. Wenn irgendwas einfach wegen der Inflation sehr viel teurer wird, wird es auch rausgerechnet.
Und du hast jetzt gesprochen von der Wirtschaftsleistung, die damit gemessen wird. Und wir hatten das ja in einer der letzten Folgen auch schon mal angesprochen, dass ja aber nicht alles einfließt in diese Berechnung, ne? Also was gilt zum Beispiel nicht als Wirtschaftsleistung? Das sind ja auch relativ viele Sachen, zum Beispiel Care-Arbeit, unbezahlte Care-Arbeit oder auch, dass Naturressourcen vernutzt werden und vielleicht auch überhaupt nicht mehr ersetzt werden können. Oder zum Beispiel auch so Dinge wie, wir haben eine Naturkatastrophe, vielleicht klimawandelbedingt, und alles muss nach einer Überflutung wieder neu aufgebaut werden. Das erscheint dann quasi auch als so eine positive Zahl, weil durch diese Bautätigkeiten wird das Wachstum angekurbelt. Aber eigentlich muss man zwangsläufig erstmal wieder so einen Status quo herstellen, ne? Weil wir Menschen mit dazu beigetragen haben, das erstmal vorher zu zerstören. Das ist ein bisschen absurd, oder?
Genau, du steigst gleich ein mit dem Kernproblem des Ganzen. Und das wird auch kritisiert. Also es ist tatsächlich so, dass das BIP eine reine Quantität darstellt. Ja, also da drin ist nicht aufgehoben, was du jetzt gerade gesagt hast, sowas wie unbezahlte Hausarbeit oder Naturressourcen, die unbezahlt vernutzt werden und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich dadurch auch unsichtbar gemacht. Also was als Wirtschaftsleistung gilt und was da alles nicht einfließt, ja, das ist natürlich eine gesellschaftliche Setzung. Und damit wird relativ viel, was ich jetzt als schon in die Wirtschaftsleistung einberechnen würde, unsichtbar.
Ja, das ist das eine. Und das andere, was ich auch problematisch finde, ist, dass sich zum Beispiel ja überhaupt nicht ausdrückt im BIP, an wen fließt letztendlich dieser Wohlstand? Wer profitiert davon am meisten in der Gesellschaft?
Ja, das ist der nächste Punkt. Das BIP gilt ja als Wohlstandsindikator, ne? Also das BIP, wenn das wächst und wenn es hoch ist, auch im Vergleich, dann ist damit auch verbunden, dass in diesem Land mit einem hohen BIP oder mit einem hohen BIP-Wachstum Wohlstand, Fortschritt, Glück und so weiter vorhanden ist. Aber das BIP sagt eben überhaupt nichts darüber aus, wie der Reichtum, andere Begriff für Wohlstand, verteilt ist, wird da drin nicht abgebildet. Das Einzige, was hier irgendwie gilt, Hauptsache die Wirtschaft wächst. Dann, so die Annahme, verteilt sich das irgendwie, das hat man schon auch oft, diesen Trickle-Down-Effekt, verteilt sich das irgendwie nach unten. Es gibt aber noch ein anderes Problem, was eben an dieser Quantität des BIPs liegt. Es wird auch überhaupt nicht abgebildet, das kam jetzt bei dir auch schon raus, wie umweltschädlich die Art und Weise, wie das Wachstum zustande kam, ist. Also, und ganz genauso wird im BIP nicht abgebildet, wie die Arbeitsbedingungen sind. Also ob die Leute gute Arbeitsbedingungen haben, ob sie schlechte haben. All das spielt im BIP überhaupt keine Rolle. Das BIP ist eine nackte Zahl, wo es eigentlich nur darum geht, viel ist gut, wenig ist schlecht.
Jetzt gibt es ja an dieser ganzen Auffassung auch schon seit vielen Jahren Kritik. Also ich glaube, das hat in den 60er Jahren angefangen, dass öffentlich hinterfragt wurde, ob das BIP tatsächlich genau das misst, was das Leben eigentlich lebenswert macht. Und ich glaube, so seit den 70er Jahren werden auch ganz konkrete Alternativen dazu diskutiert. Also dass man andere Maßstäbe noch zum BIP zumindest dazu nehmen müsste, wenn man es nicht ganz ersetzen will, ja, um soziale, ökologische oder verteilungspolitische Aspekte besser abzubilden. Ja. Und ein Schlagwort ist da zum Beispiel die Beyond-GDP-Initiativen. Also GDP ist dann der englische Ausdruck für das BIP. Aber ich frage mich immer, also es gibt immer so eine Welle, habe ich das Gefühl, dass es mal wieder mehr Thema wird, die Kritik am BIP. Und dann werden auch diese alternativen Messungsgrundlagen so aufgeführt. Aber man hat nicht das Gefühl, dass sich das letztlich durchsetzt, oder?
Genau, so ist es. Das fand ich in der Vorrecherche auch nochmal sehr beeindruckend. Die Kritik am BIP ist ungefähr ziemlich so alt, wie es das BIP überhaupt gibt. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, auf die Geschichte. Aber nochmal ganz kurz zurück, bevor ich nochmal auf diese Kritik näher eingehe, wegen dieses religiösen Charakters. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass dieser Mythos, der mit dem BIP verbunden wird, es ist positiv, es steht für Wohlstand, es steht irgendwie dafür, dass es per se gut ist. Und alle akzeptieren diese Zahl als Gradmesser der Wirtschaft. Alle. Es ist unwidersprochen. Sagen alle, oh, die Wirtschaft ist gewachsen, man sieht es am BIP. Ne? Das ist so ein bisschen, wie wir akzeptieren, dass Grad Celsius für das Messen von Wetter akzeptiert ist. Ne? Also das ist so ein bisschen auch dieser Fetisch, dieses Unhinterfragte, dieses Naturalisierte, was so ein bisschen den Charakter eben hat. Also habe ich mit Fetisch schon gesagt, ne? mit diesem Religiösen. Und auch, dass es eben mit diesen Mythen aufgeladen ist. Und wie ich es gerade schon gesagt habe. Und die Kritik, ich möchte noch mal gerne auch ein Zitat bringen von jemandem, der ein sehr wichtiger Denker in der ganzen Ökonominnenriege ist, nämlich Josef Schumpeter. Das ist ein österreichischer Ökonom, der gilt als einer der herausragendsten ökonomischen Denker des 20. Jahrhunderts, wird auch immer gerne zitiert. Und für ihn war das Bruttosozialprodukt, so hieß das früher, das war früher die Messgröße, Bruttosozialprodukt, davon sprechen wir heute nicht mehr. Also seit 1997, nur ganz kurz, kleiner Exkurs, wurde das Bruttosozialprodukt abgelöst und jetzt redet man nur noch vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist eine andere Bemessungsgrundlage, ist jetzt nicht so wichtig. Aber Schumpeter hat wortwörtlich gesagt zum Bruttosozialprodukt, es ist ein Produkt der Einbildung, ja. Und ich zitiere, wir stehen einem bedeutungslosen Haufen gegenüber. Ja?
Okay.
Also die Kritik geht so weit, dass überhaupt angezweifelt wird, was das BIP überhaupt tatsächlich realiter messen kann. Ja? Und ich möchte dabei auch in diesem Kontext hinweisen auf einen anderen Autor, das ist ein Wirtschaftsphilosoph, der heißt Oliver Schlaut. Der übrigens, wie ich finde, hervorragende Texte und Bücher geschrieben hat zu genau dieser Frage Quantifizierung, insbesondere Quantifizierung im Neoliberalismus. Der hat ein Buch geschrieben, das hat den Titel Die politischen Zahlen über Quantifizierung im Neoliberalismus. Und natürlich musste der sich da drin natürlich auch dann mit dem BIP beschäftigen. Da möchte ich auch mal was zitieren, was mir sehr gut gefallen hat und was das sehr schön illustriert. Also er schreibt, das Bruttoinlandsprodukt befindet sich heute in der paradoxen Situation des steckbrieflich gesuchten Mafiabosses, der sich auf der Straße nicht mehr blicken lassen kann, aber aus dem schäbigen Hinterzimmer noch immer die Geschicke bestimmt. Also, das BIP ist der Mafiaboss, den eigentlich keiner, der sich nirgendwo mehr blicken kann, der aber immer noch die Fäden zieht. Und das ist, finde ich, eine ganz nette Beschreibung des BIPs. Ja. Obwohl diese Zahl wirklich so diskreditiert ist in den Wissenschaften, ist sie immer noch die Zahl mit dieser großen, großen Macht. Also, es gibt auch ein Buch, da komme ich nachher drauf zu sprechen, das heißt Die Macht der einen Zahl. Und Oliver Schlaut spricht davon, dass es eben auch eine Technologie des Regierens ist.
Ja, das finde ich, sieht man in unseren Zeiten ja wieder ganz besonders deutlich, weil ich meine, das BIP verzweifelt gesucht, könnte man da auch als Filmtitel drüber schreiben, gerade in unseren Tagen und Monaten, wo wir, das haben wir auch schon oft erwähnt, schon eine längere Strecke in einer Wirtschaftsschwäche oder Wirtschaftsflaute stecken und ich meine, man sieht ja allenthalben, wie das genutzt wird, ne? Als eine Begründung, die Wirtschaft muss wieder wachsen und dann wird das von Friedrich Merz, so dem Bundeskanzler, so interpretiert, dass dann wir alle, na, das sind natürlich nicht immer wir alle gemeint, aber wir müssen den Gürtel enger schneiden und müssen mehr arbeiten, länger arbeiten, was die Zeiten angeht im Arbeitsalltag, aber auch über das Lebensalter hinaus. Und es gibt ja auch diese ganze Debatte über, die Leute sind zu faul, hier wird zu wenig getan und die liegen alle in der Hängematte rum. Und da merkt man natürlich, dass sozusagen das BIP irgendwie auch als so eine Peitsche funktioniert. Ja, das BIP muss hoch und deswegen müssen jetzt alle sich mehr irgendwie sozusagen in die Riemen legen.
Genau, das erinnert mich auch an eine Doppelfolge, die wir gemacht haben, mal zum Thema internationale Wettbewerbsfähigkeit. Da haben wir ja auch besprochen, dass das eigentlich erst in jüngster Zeit auch so ein Schlagwort geworden ist. Wir müssen international wettbewerbsfähig werden. Dafür müssen wir mehr arbeiten. Dafür müssen wir den Gürtel enger schnallen und so weiter. Das ist ja ein ganz verwandter Diskurs. Aber das BIP spielt genau da die wesentliche Rolle. Das wird eben am BIP gemessen, wie wettbewerbsfähig ist. Also die Nationalstaaten messen sich anhand des BIPs, also vor allen Dingen, es gibt natürlich noch andere Messzahlen, ne? Aber die Macht der einen Zahl, ne? Es ist ein Buchtitel von Lepenies, auch ein Prof, sage ich nachher was dazu, die Macht der einen Zahl, also die Macht des BIPs kann man an sehr vielen verschiedenen Sachen aufzeigen, also so eine Entwicklung des BIPs, der BIP-Rate kann auch gerne mal zu Kursverlusten an den Börsen führen oder es kann die Kreditwürdigkeit eines Landes, kann herabgestuft werden von den Ratingagenturen, ja. Oder der IWF kann irgendeinem Land sagen, hör mal, dein BIP ist so niedrig, führ mal Sparmaßnahmen ein, mach mal Sozialkürzungen und so weiter. Also das BIP legitimiert sehr viele Maßnahmen, die teilweise drastische Folgen haben für die Bevölkerung in den jeweiligen Ländern.
Ja, es begegnet uns eigentlich ständig, auch in diesen Tagen, ne? Also jetzt hören wir ja ständig wieder, wie hoch müssen wir die Militärausgaben schrauben. Auch das wird ja am BIP gemessen, ne? Von 5% des BIP an Militärausgaben, die angeblich nötig sind, ist ja jetzt schon mittlerweile die Rede. Oder eben, du hast es ja auch schon erwähnt, ne? Wie viel Verschuldung hat ein Staat? Auch das wird am BIP gemessen und auch das war ja dann oder ist immer noch auch für manche der Anlass, große Warn- und Weckrufe auszustoßen.
So ist es. Wenn man das jetzt alles mal so unterm Strich bilanzieren möchte, kann man sich an den eben von mir gerade ganz kurz schon erwähnten Lepenies, das ist der Ökonom Philipp Lepenies, der hat das Buch geschrieben, Die Macht der einen Zahl. Das verlinken wir natürlich wie alles auch in den Shownotes. Und das ist eine kleine politische Geschichte des BIP. Und er schreibt, dass das BIP die mächtigste Zahl der Menschheitsgeschichte ist. Also so weit würde er gehen. Und wenn man sich vor Augen führt, wie das BIP in der Öffentlichkeit, welche Rolle es spielt, ne, immer wenn es veröffentlicht wird, ja, reagieren ja immer alle drauf. Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften, Banken, Finanzmärkte, jeder, Wirtschaftsforschungsinstitute, Medien, alle gucken irgendwie auf dieses BIP und analysieren und rätseln und orakeln. Wieso ist es jetzt doch höher als erwartet? Was haben wir falsch vorhergesagt? Woran liegt das wohl? Wie wird es sich weiterentwickeln? Also es hat schon sowas. Ja, manchmal reagiert die Politik total überrascht und so weiter.
Ja, und es ist ja auch etwas, was von sehr, sehr vielen Wirtschaftsinstituten prognostiziert wird, ne? Es gibt dann immer die berühmten Konjunkturprognosen diverser Institute, die dann auch teilweise unterschiedlich ausfallen und wo man sich dann, auch wenn man die Lust dazu hat, auch mal ein bisschen so einen Spaß erlauben kann, sich anzugucken, wie oft haut denn welches Institut eigentlich daneben.
Ja.
Genau, also es ist auf jeden Fall immer so eine magische Zahl, auf die alle so ein bisschen starren, ne? Vor allem natürlich die Politik und der Wirtschaftsminister.
Ja, mich erinnert es jetzt auch an den ganz aktuellen Fall, dass wir jetzt bei der letzten Veröffentlichung des BIP, bei der jüngsten vom ersten Quartal 2025, da waren ja auch viele BeobachterInnen positiv überrascht, weil wir ein Wirtschaftswachstum, jetzt sage ich auch schon wir, weil es ein Wirtschaftswachstum plus 0,2% gab zum Vorquartal, was deutlich stärker ausgefallen war als erwartet, wo man dann auch wild spekuliert hat, woran das lag. Und es ist, by the way, ich möchte jetzt nochmal auf dieses Religiöse zurückkommen, der Staat, der den Auftrag gibt, diese Zahl zu erheben. Es ist exakt festgelegt, wie die erhoben werden soll. Es ist auch exakt festgelegt, dass das alle 3 Monate passieren soll und einmal im Jahr. Regelmäßig kommt also diese Zahl und daraufhin gibt es dieses vielstimmige Rauschen, was wir jetzt gerade hatten. Und das ist im Grunde genommen eine Ritualisierung, also es hat was Ritualhaftes. Und auch dieses Ritualhafte, das hat ja im Glauben die Rolle der Festigung des Glaubens, ne, die Rituale. Und in dem Fall hat das eben auch diese Art des Ritualhaften so ein bisschen die Rolle, so könnte man das zuspitzen, dass wir weiterhin daran glauben, dass dieses BIP, die und die und die und die Mythen damit eben verbunden sind.
Wobei ich mich jetzt schon nochmal frage, in der Wirtschaft, die kapitalistisch funktioniert und wo sozusagen Profitgenerierung an erster Stelle steht und wir auch in einer Wirtschaft leben, wo klar ist, es wird sozusagen, die Wirtschaft muss angeblich wachsen, weil wir ja alle nicht nach unseren Bedürfnissen produzieren und unseren Fähigkeiten und dann eben die Sachen unter uns im Guten verteilen, sondern weil eben Profite generiert werden müssen, frage ich mich, ob das BIP nicht einfach sozusagen der unabänderliche Wurmfortsatz dieses kapitalistischen Systems ist, weil es ist quasi nur ein Ausdruck eines Wirtschaftssystems, das halt so funktioniert, wie es funktioniert und deswegen vielleicht auch im BIP quasi seine pervers schlechte Zahl findet. Also verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe es total. Da ist auch was dran. Also wenn ich jetzt das so ein bisschen zuspitze, immer auf diesen halb religiösen Charakter, dann heißt es nicht, dass es so überhaupt gar nichts aussagen würde, ne? Weil das BIP misst ja tatsächlich etwas. Es misst halt einen Wert, ne? Und das hat mehr eingangs, dass man dann aber, wenn man tatsächlich damit ernsthaft was anfangen möchte, in die Empirie gehen muss und sich genau angucken muss, was hat sich denn jetzt tatsächlich vermehrt? Ne? Also du kannst, und das ist nämlich das Interessante am BIP, dass es die Wertebene nur misst. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel auf der stofflichen Basis, würde es gar nicht funktionieren, eine aggregierte Zahl. Also stell dir mal vor, 10 Fahrräder, 7 Arztbesuche, 98 Körbe, 87 Zahnbürsten verändern jeweils ihre Anzahl, also im nächsten Jahr jeweils mehr oder weniger, wie willst du das in einer Zahl zusammenfassen? Das geht gar nicht. Du kannst sagen, okay, Dinge und Dienstleistungen, die so und so viel Kalorien verbraucht haben und dann kannst du vielleicht eine gemeinsame Kalorienzahl. Also du kommst auf der stofflichen Ebene, kommst du gar nicht auf die Idee, das geht gar nicht, eine Zahl zu finden, weil die Dinge so unterschiedlich sind, ne, auf dieser Ebene. Aber trotzdem gibt es die Möglichkeit, dass man in der Realität was finden kann, was hinter diesem BIP-Wachstum oder Schrumpfung steht. Und das merken wir zum Beispiel in der Corona-Krise, hat man das deutlich gemerkt. In der Corona-Krise ist ja das Wachstum eingebrochen, weil unglaublich viele Betriebe stillgelegt waren. Und da hast du gesehen, dass der CO2-Verbrauch zurückgegangen ist. Das ist ein klarer Zusammenhang, ne?
Mhm.
Und du könntest jetzt natürlich sagen, und die Vertreter der berühmten Entkopplungsthese, also die davon ausgehen, man kann den Verbrauch von Ressourcen abkoppeln vom Wachstum, ja, die haben ja unter anderem die Idee, wenn wir alles nur noch mit erneuerbaren Energien machen, dann kann die Wirtschaft wachsen, ohne dass wir Ressourcen in einer Weise verbrauchen, die die Umwelt schädigt. Ne? Das ist genau die Diskussion. Ich würde sagen, das geht nicht, weil dieser Wachstumszwang ja auch noch beinhaltet, dass wir weiter ständig produzieren müssen. Und wenn ich erneuerbare Energien überall einführe, dann brauche ich Windräder, dann brauche ich Solarzellen, dann brauche ich in einer großen Stückzahl diese Dinge, die dann wiederum die irgendwelche Ressourcen verbrauchen. Aber das ist eine Diskussion, die ich gerne auf diese Postwachstumsfolge, die du am Anfang angekündigt hast, da würde ich das gerne nochmal vertiefen, diese Möglichkeiten, die da diskutiert werden. Was ich nur sagen wollte, ist, bei aller Religiosität gibt es natürlich eine sachliche Grundlage und auf die kommen wir dann nachher auch nochmal in der Kritik da dran, genauer zu sprechen.
Mhm. Wir haben ja jetzt schon einiges an der Kritik am BIP angerissen und auch ja Kritik am Verständnis dieses Wachstums. Aber gibt es da noch Punkte, wo du sagen würdest, da müssen wir unbedingt nochmal drauf schauen?
Also diese Kritik, die am BIP schon sehr lange geäußert wird, der schließe ich mich natürlich voll und ganz an. Allein die Tatsache, dass es eine rein quantitative Zahl hat, die für das Gute schlechthin stehen soll. Da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr näher drauf eingehen. Die finde ich völlig richtig. Was ich ehrlich gesagt immer nicht so richtig verstehe, ist, dass es offensichtlich zwischen der realen Politik, die da im Bundestag in den Parlamenten sitzt und Politik macht, und den Menschen, die draußen an den Universitäten, auf der Straße, auf Demos sind, die das alles wissen, also auch die Wissenschaft, die diese Kritik seit Jahren äußert, dass es da offensichtlich irgendeine Mauer zwischen denen geben muss. Also, dass dieses Wissen, was in der Gesellschaft vorhanden ist, nicht durchdringt in die Realpolitik. Das ist was, was ich auf vielen Feldern übrigens nicht so richtig verstehe. Wäre nochmal wahrscheinlich ein extra Untersuchungsgegenstand, warum da so eine Mauer dazwischen ist. Das ist das eine, was ich kritisiere, dass sich die reale Politik halt überhaupt nicht mit diesen ganzen Erkenntnissen in der Tiefe beschäftigt, die sich dann auch auswirken würde auf die realen Handlungen. Gut. Okay, ich weiß, das hat Grenzen und so weiter, das führt jetzt zu weit. Und das andere, wo ich nochmal drauf gucken möchte, ist, dass wenn wir von Wachstum reden und wenn wir darüber reden, dass wir Wachstum fördern oder ankurbeln wollen, was ja Linkskeynesianer auch machen, dann muss man sich, finde ich, nochmal vor Augen führen, was ist das denn für eine Art von Wachstum? Und das hattest du ja auch schon jetzt gerade angedeutet, das ist nämlich nicht irgendein Wachstum, sondern wir befinden uns in einer kapitalistischen Konkurrenzökonomie, die einem Wachstumszwang unterliegt. Und dieser Wachstumszwang, das hatten wir, glaube ich, in einer Folge auch zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit schon mal ausführlich erklärt, dieser Wachstumszwang beinhaltet zum einen die Tendenz zur Überproduktion, also dass ständige Krisen immer wieder inhärent eingeschrieben sind in dieses Wirtschaftssystem. Und dieser Wachstumszwang beinhaltet zwangsläufig die Umweltschädlichkeit, also ein immer wieder erneuter, ständiger Ressourcenverbrauch. Und er beinhaltet auch, dieser Wachstumszwang beinhaltet auch oder beziehungsweise basiert unhinterfragt auf Ausbeutung. Ja, also das sind die drei Punkte: umweltschädlich, Ausbeutung und Krisenpotenzial. Und das gehört zu dieser Art des Wachstums dazu. Und deshalb finde ich oder verstehe ich da nicht, was ist gemeint, wenn es heißt, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln. Böse gesprochen heißt das, wir müssen dafür sorgen, dass die Verwertung des Kapitals zugunsten Deutschlands besser funktioniert, dass das Krisenpotenzial weiterhin funktioniert, dass es weiterhin umweltschädlich ist, dass wir weiterhin Ausbeutung haben, um es jetzt mal so zuzuspitzen. Ne? Und das ist das, was ich kritisieren würde an diesem positiven Bezug auf Wachstum.
Ja, das ist sehr verständlich.
Aber Eva, wenn ich ganz kurz noch was ergänzen darf, habe ich jetzt gerade vergessen. Das ist natürlich jetzt meine Meinung. Es gibt natürlich auch die weit breiter vertretene Position, die sagt, aber wir haben ja was vom Wachstum. Also die Regierung, die will ja Wirtschaft ankurbeln, weil sie sagt, das erhöht die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Damit kann Deutschland auf dem Weltmarkt die mehr Produkte verkaufen und das erhöht die Steuerbasis. Also die Erhöhung der Steuerbasis ist natürlich ein wesentliches Argument aus der Perspektive der Regierung, die da Geld einnehmen möchte.
Ja, und ich meine, es ist natürlich, weil du ja gerade über das kapitalistische Wirtschaftssystem gesprochen hast, es ist natürlich eine Zwangsjacke, in der wir uns alle befinden, weil natürlich haben wir das Problem, wir hatten das auch schon mal als Schlagwort, Degrowth by Disaster, also wenn jetzt irgendwie eine krasse Wirtschaftskrise kommt und es gibt diese Einbrüche und das BIP schrumpft und wir verlieren Arbeitsplätze, wir, sage ich jetzt auch schon wieder, dann trifft es natürlich direkt sehr, sehr viele Leute sehr hart, ja. Und da steckt man also drin in einer Zwangssituation, wo man so leicht auch gar nicht rauskommt, wenn eben die Wirtschaft nach diesem System funktioniert, wie wir es haben.
Genau, wobei.
Also deswegen, vielleicht nochmal ganz kurz, ich verstehe total deine Grundsatzkritik, die teile ich auch. Und trotzdem ist es so, dass man so in dem alltäglichen realpolitischen Sachzwang dann selber ja so merkt, dass man so drinsteckt und natürlich selber auch schon so ein bisschen gnädiger fast irgendwie, also ich zumindest, auf dann Aussprüche von LinkskeynesianerInnen guckt, ja, wir müssen das Wachstum ankurbeln. Ich sehe die dahinterliegenden grundsätzlichen Probleme total, aber ich sehe eben auch, dass wir uns alle in dieser absoluten Zwangsjacke bewegen. Ne?
Auf jeden Fall. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass wir reden alle über Wachstum aus unterschiedlichen Gründen, mit unterschiedlichen politischen Positionen verbunden. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir reden gar nicht über das Gleiche. Also es ist gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass Wachstum halt eine bestimmte Art von Produktionsweise, ein Klassenverhältnis beinhaltet oder voraussetzt. Und deshalb habe ich immer das Bedürfnis, lass uns doch nochmal hingucken, was ist denn dieses Wachstum? Und genau das, glaube ich, müsste man erstmal machen. Und wenn man sich da einig ist, wenn man da ein gemeinsames Verständnis hat, erst dann kann man darüber sprechen, okay, was wollen wir dann in dem Rahmen des Möglichen, müsste man dann ausgehend davon machen.
Ja, da hast du völlig recht. Genau.
Das ist so ein bisschen mein Punkt.
Naja, weil tatsächlich ja, du hast es ja auch schon erwähnt, ständig, wenn man nur davon redet, wir brauchen mehr Wachstum, dann tatsächlich ja immer dieser Gedanke dabei ist, trickle down, dann wird das schon allen irgendwie zugutekommen und das stimmt einfach nicht.
Genau, genau. Und das nächste ist, du hattest es vorhin schon gesagt mit dem, dass Merz und Lindemann, also die CDU, die gegenwärtige Regierung, ja gerade dieses Thema aufgeworfen hat mit der Arbeitszeit, dass wir mehr arbeiten müssen. Mhm. Ne? Und da ist natürlich auch die Frage, jetzt hören wir doch eigentlich eher von der Industrie, zumindest von manchen Branchen, dass es eigentlich auf dem Weltmarkt sie Probleme haben, ihre Autos zu verkaufen, ihre Maschinen zu verkaufen und sie planen massiven Stellenabbau. Da ist natürlich die Frage, warum will ich jetzt, dass die Leute mehr arbeiten, wenn ich gerade im Problem stehe, dass wir Leute entlassen in Deutschland. Ne? Also da ist mir das irgendwie, was ist da jetzt genau der Zusammenhang? Und da ist nochmal interessant, wie das überhaupt alles miteinander zusammenhängt, weil das ist was ich finde, was in der Öffentlichkeit auch oft mal untergeht. Also zum Beispiel das, was ich jetzt gesagt habe, dieser Widerspruch, der ist gar nicht so unmittelbar logisch. Von dieser Arbeitszeitverlängerung erhofft man sich offensichtlich Wachstum. Ja, man denkt irgendwie, dann wird mehr produziert, wenn die Leute länger arbeiten müssen. Und wenn mehr produziert wird, wird mehr verkauft und dann habe ich mehr Steuereinnahmen und so weiter. Setzt also immer voraus, dass das Zeug auch gekauft wird, was produziert worden ist. Da fängt es ja schon mal an, ein Nachfrageproblem. Also Stefan Kaufmann möchte nochmal auf den immer wieder von uns zitierten großartigen Wirtschaftskorrespondenten von ND die Woche, Stefan Kaufmann, zu sprechen kommen, der genau jetzt in der Wochenendausgabe einen Artikel drüber hatte und der das mal aufgeschlüsselt hat, der also gesagt hat, eigentlich ist es im Moment gerade so, dass die Industrie klagt über, wir haben hier ein Problem mit der Nachfrage auf dem Weltmarkt. Also es ist die Frage, worum geht es dann eigentlich bei der Forderung nach mehr Arbeit? Und er sagt, es geht darum, dass die Arbeit durch diese Forderung, die Leute sollen länger arbeiten, die Arbeit insgesamt billiger wird, ne? Und wenn die Arbeit billiger wird insgesamt, drückt es insgesamt sowieso wieder auf die Löhne. Das erhöht die Wettbewerbsfähigkeit, so die Idee. Und diese erhöhte Wettbewerbsfähigkeit macht es dann wieder möglich, dass die Leute wieder billigere deutsche Produkte kaufen. Und auf diesem komplizierten Umweg wird dann Wirtschaftswachstum erwartet. Also so irgendwie geht dieser Zusammenhang. Und dann ist natürlich, das habe ich ja schon gesagt, es kommt halt drauf an, ob es gekauft wird oder nicht. Also ob die Produkte gekauft werden. Und das ist das, wo ich immer so ein bisschen schmunzeln muss. Die Menschen jetzt aus der Position der Regierenden haben eigentlich gesagt, Marktwirtschaft ist ein super System, ja, das soll alles der Markt regeln. Und jetzt versuchen sie aber hintenrum doch irgendwie das zu beeinflussen, indem sie sagen, wir drehen an der Stellschraube, damit die Wirtschaft wächst. Da würde ich sagen, ja, dann macht halt gleich Planwirtschaft, ja. Weil ihr habt ja gar nicht so einen Einfluss drauf, ja. Natürlich gibt es Zusammenhänge. Es gibt den Zusammenhang zum Beispiel, den ich übrigens ziemlich kompliziert finde, zwischen Produktivität, Wachstum und Arbeitslosigkeit oder Beschäftigung. Ne? Es ist überhaupt nicht gesagt, dass wenn die Wirtschaft wächst, dass es mehr Arbeitsplätze gibt. Ne? Es kommt halt drauf an, wie hoch die Produktivität ist und ob das dann tatsächlich auch so weit die Produktivität gestiegen ist, dass man wirklich neue Leute einstellt. Also da gibt es ja auch dann irgendwie verschiedene Szenarien, wie man das ausrechnen kann. Es gibt dieses Phänomen des Jobless Growth, also Wachstum ohne Beschäftigung. Ne? Also es gibt nicht diese immer, wenn ich das mache, passiert dann das in der Marktwirtschaft. Ne? Mhm.
Genau. Ich wollte eine Sache noch ergänzen, weil du das mit der Arbeitszeit ja nochmal angeführt hattest und das finde ich gerade in unserer aktuellen politischen Debatte einfach auch so wichtig. Ne? Also die Leute sollen länger arbeiten, dadurch wird Arbeit billiger und du hast es jetzt zum einen oder vor allen Dingen auf die Nachfrage bezogen, aber es gibt ja auch noch den anderen Grund, dass die Unternehmen durch billigere Arbeit natürlich dann höhere Profitmargen haben. Mhm. Und ich meine, bei der Auseinandersetzung um VW ist das ja genau eigentlich ein Kerngrund, ne? Also es geht ja gar nicht darum, oder es geht vor allen Dingen darum, dass sozusagen die Profitraten gesunken sind. Es werden immer noch staatliche Gewinne gemacht, aber die Antwort darauf ist dann eben, dass die Leute jetzt auch bei VW länger und anders arbeiten sollen und auf Teil ihres Lohns verzichten sollen, damit eben die Profite wieder ein bisschen besser in der Kasse der Vermögenden und Aktienbesitzer und EigentümerInnen der Autokonzerne klingeln. Ne? Und das, finde ich, ist wichtig, um sich das nochmal so klar zu machen. Und da muss ich einfach auch nochmal einwerfen, eigentlich müssten wir in solchen Situationen genau andersrum diskutieren. Wir müssten über Arbeitszeitverkürzung und eine andere Verteilung der Arbeit diskutieren. Ne?
Richtig, genau. Das ist, finde ich auch, das ist ein ganz zentraler Punkt. Aber auch an der Stelle, auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, würde ich sagen, ja, jetzt ist ja gestern bekannt geworden, dass also die Regierung diese Steuererleichterung für Unternehmen einführt. Dann habe irgendwie bei Tagesschau habe ich gesehen, dass da auch so eine Unternehmerin interviewt wurde, die gesagt hat, ja, das ist total gut für uns, wenn wir durch bestimmte auch Abschreibungserleichterungen hier jetzt Liquidität erhöhen können. Jetzt ist damit aber gar nicht gesagt, dass das investiert wird in der Produktion. Ja, also wenn ich, das ist halt Marktwirtschaft. Ja, wenn ich in der Lage bin, wenn ich mehr Geld habe oder mehr Kapital habe und ich sehe, so gut ist die Nachfrage gerade nicht auf dem Weltmarkt, was mache ich jetzt mit dem Kapital? Ich lege es an den Finanzmärkten an, weil dort ist die erwartete Profitrate sehr wahrscheinlich sehr viel höher, als wenn ich jetzt das in die Produktion stecke. Darauf hat man halt keinen Einfluss. Und das ist ein bisschen der Punkt, den ich meine, dass du einerseits sagst, so ja, Marktwirtschaft super und andererseits versuchst du dann allen Ecken und Stellen irgendwie das zu beeinflussen anhand des Einflusses auf die Bedingungen des Wachstums, die eben immer wieder darauf hinauslaufen, wie du sagst, dass die Profitmaximierung erfolgreicher ist. Aber selbst wenn sie es ist, ist halt nicht gesagt, dass damit dann tatsächlich investiert wird, sodass mehr Arbeitsplätze entstehen. Mhm. Weil Arbeitsplätze nicht der Zweck eines Unternehmens sind. Arbeitsplätze sind nur das Mittel, um Kapital zu vermehren. Und das ist halt eben das Problem. Also ganz kurz, was ich da eben immer entgegnen würde, ist, okay, vielleicht gucken wir mal auf diesen Aspekt. Kapitalismus ist historisch die erste Gesellschaft, in der Menschen irgendwas produzieren müssen. Irgendwas, damit sie Arbeit haben. Statt dass sie erst dann arbeiten, wenn sie was produzieren wollen. Das finde ich so bizarr.
Ja, das bringt es gut auf den Punkt, ja. Ich wollte eigentlich, aber das führt uns jetzt ein bisschen weg von diesem eigentlich guten Punkt, aber ich wollte nochmal sagen, weil ich das eben gerade auch in der aktuellen Debatte so wichtig finde, diesen Zusammenhang, den du da aufmachst, ne? Steuererleichterung für die Unternehmen bedeutet nicht, dass investiert wird. Auch da hatten wir ja schon mal darauf hingewiesen, gibt es ausführliche Studien zu, ich glaube von Gechert und Heimberger können wir auch nochmal gerne verlinken, die sich das in einer ausführlichen Studie angeguckt haben, wo sie mehrere andere Studien analysieren und die tatsächlich ganz eindeutig zu dem Schluss kommen, das hat wenig bis überhaupt keinen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum und vielmehr werden diese Steuererleichterungen von den Unternehmen dann dankend in die Tasche gesteckt. Ne? Ich glaube, das ist was, was man jetzt einfach als so ein Argument in der politischen Debatte immer mal wieder hervorziehen sollte und klammern sollte. Leute, das ist wissenschaftlich einfach überhaupt nie erwiesen. Eher das Gegenteil ist der Fall.
Genau.
Ja, du hattest ja gerade das, was sozusagen die Absurdität der Arbeit im Kapitalismus angeht, schön auf den Punkt gebracht. Und jetzt kommen wir aber nochmal zurück zum BIP, dem wir uns ja heute widmen. Und mich hat jetzt doch nochmal interessiert, warum oder wie ist das eigentlich historisch entstanden? Also was gab es damals vielleicht für Debatten? Warum hat man gesagt, man braucht das? Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen?
Ja, mache ich. Ich würde gerne auch nochmal anschließend also du hast es jetzt nochmal so kurz auf den Punkt gebracht und ich würde gerne nochmal als Schlussfolgerung oder als Fazit aus dem, was wir jetzt diskutiert haben, ziehen, dass das BIP, so wie ich auch schlau zitiert habe am Anfang, tatsächlich ein Herrschafts- und Steuerungsinstrument ist. Ja? Und zwar ein Steuerungsinstrument von einer modernen kapitalistischen Gesellschaft. Es ist eben eine Technologie des Regierens. Alle werden diszipliniert und müssen sich unterordnen unter BIP und unter Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Also insofern ist es auch nochmal ein schöner Bogen zur Wettbewerbsfolge, die wir gemacht haben. Interessant ist nämlich auch genau die Frage, seit wann gibt es eigentlich das BIP? Also es war für mich auch ehrlich gesagt sehr überraschend, wie jung das BIP ist auf der Skala der ganzen Menschheitsgeschichte. Um bei diesem Bild zu bleiben, würde ich mal sagen, gibt es das BIP seit gestern gefühlt. Also es ist tatsächlich erst im Zweiten Weltkrieg entstanden. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ist die Idee entstanden, dass man das, was eine Volkswirtschaft herstellt, produziert, anbietet, die Wirtschaftsleistung messen sollte. Und die Idee des Wachstums ist nach dem Zweiten Weltkrieg dann tatsächlich erst entstanden. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz junge Erscheinung. Natürlich gibt es historische Vorläufer, ne? Also das ist jetzt nicht vom Himmel gefallen. Ne? Es gibt historische Vorläufer, da wird der Engländer William Petty aus dem 17. Jahrhundert genannt, der als Begründer der Volkseinkommensberechnung gilt. Ne? Aber diese Jahrhunderte und wie das alles gelaufen ist, überspringen wir jetzt mal. Alles wunderbar nachzulesen in den bereits zitierten beiden Büchern, die wir in die Shownotes stecken. Aber jetzt springen wir mal in diesen Zweiten Weltkrieg. Da taucht natürlich der Name John Maynard Keynes wieder auf, den du auch in der letzten Folge erklärt hast. Ein ganz, ganz, ganz zentraler Ökonom, der bis heute dafür steht, für diese Idee, dass man in Krisen der Staat Geld ausgeben muss, also so antizyklisch, um es mal ganz verkürzt darzustellen. Und bei Kriegsausbruch damals im Zweiten Weltkrieg hat Keynes gesagt, Leute, jetzt müssen wir aber echt kalkulieren, wie viel Geld wir brauchen für die Rüstungsausgaben und wir müssen auch wissen, was dann für den zivilen Konsum überhaupt noch übrig ist. Also können wir unsere Bevölkerung, also kriegen wir das hin? Und das war mir gar nicht klar, das gab es vorher noch gar nicht, so eine Zählung. Ne? Und dann ging es aber auch los mit diesen ganzen Debatten. Wie zählen wir das? Was ist die Datengrundlage? Was gehört dazu? Also gehören zum Beispiel Staatsausgaben rein in so eine Zählung? Das war vorher, haben Leute eben gesagt, also Ökonomen vorwiegend, Männer gesagt oder tatsächlich Statistiker, Staatsausgaben sind kein Volkseinkommen, das gehört nicht dazu und so weiter und so fort. Also man könnte jetzt stundenlang darüber reden, was überhaupt die statistischen Grundlagen waren, die da diskutiert worden sind. Es ist sogar gesagt worden von einer Person habe ich es gelesen in diesem Buch, dass man Haushalt, also Arbeit im Haushalt dazu zählen muss. Also es gab es tatsächlich auch. Man sieht schon, dass das BIP eine Konvention ist, eine gesellschaftliche, ne, und eben nicht objektiv. Und im Grunde genommen ist das BIP entstanden, weil man die Kriegslasten planen wollte. Ne? Und die USA hat da natürlich mitgemischt. Ne? Also die USA und Großbritannien haben da auch zusammengearbeitet. Und die Frage, wie hoch ist das Kriegspotenzial, war die leitende Frage und war im Grunde genommen das Motiv für die Entstehung dieser Berechnung, Kriegsplanung. Und Deutschland ist sehr viel später erst nachgezogen. Deutschland ist so ein bisschen ein Sonderfall und dann noch Europa. Ich gehe jetzt erstmal nur auf Deutschland ein, weil die Entstehung des BIPs in Deutschland ist so eine wirklich krasse Räuberpistolengeschichte, die muss ich jetzt kurz erzählen.
Ja, ich bin gespannt.
Also bei Deutschland war es so, die hatten über Jahre hinweg, hatten die das Problem, dass die Industrie, die Unternehmen sich tatsächlich geweigert haben, Zahlen rauszugeben. Also ich meine, die Unternehmen müssen ja sagen, wie viel haben wir letztes Jahr produziert oder wie viel haben wir in den letzten 3 Monaten produziert. Und die wollten einfach in Deutschland die Zahlen nicht rausgeben. Das zieht sich irgendwie bis zurück ins 19. Jahrhundert. Also wie gesagt, man hat ja über Jahrhunderte hinweg immer mal schon was gemessen, aber das waren dann tatsächlich eher vereinzelte Berechnungen. Das war auch noch nicht so, dass die Politik das irgendwie wichtig fand, also die jeweiligen Regierungen. Das war eher so, dass dann die Leute aus der Industrie oder manche Statistiker gesagt haben, hey Regierung, das ist für euch eine wichtige Grundlage für die Regierung. Guckt euch das mal an, was wir hier messen könnten. Also wie gesagt, ich kriege diese mehrere Jahrhunderte Entwicklung jetzt schwer in 30 Sekunden unter, aber Deutschland hat eben da eine Sonderrolle eingenommen, weil die Industrie sich lange geweigert hat, Daten rauszugeben. Also die haben nach dem Ersten Weltkrieg auch noch überhaupt gar nichts vorliegen gehabt. Es gab auch erst 1925 in Deutschland die Gründung eines Instituts für Konjunkturforschung, die dann schon mal angefangen haben, Volkseinkommen zu erheben. Aber das wurde auch deshalb als heikel von der Politik aufgefasst, weil sie gesagt haben, wenn wir jetzt zum Beispiel mal berechnen, wie viel die Leute verdienen, dann hat die Sozialdemokratie einen Hebel in der Hand, um dagegen was zu tun, weil sie sagen, das ist so viel zu wenig, sieht man, wir haben jetzt hier die Statistik. Ne? Also, und auch die Ökonomen selber haben 1926 bei einem Kongress in Wien Statistiker sich zusammengesetzt und haben gesagt, also man kann ein Volkseinkommen oder das, was eine Bevölkerung, eine Volkswirtschaft an Output hat, überhaupt nicht auf eine einzige Zahl reduzieren. Das ist absurd, die Wirtschaftsbeziehungen sind viel zu komplex. Das war noch der Stand der deutschen Debatte, wo man dann währenddessen in England und USA schon längst mit der Diskussion weiter war und gesagt hat, doch, das brauchen wir, das geht. Und dann zu Beginn des Zweiten Weltkriegs gesagt hat, jetzt aber, jetzt müssen wir das machen. So, und als dann der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, ne, haben die Alliierten gesagt, so jetzt wollen wir mal gucken, was in Deutschland alles zerstört wurde. Ja, jetzt wollen wir mal, fliegen wir mal so über dieses Land und gucken, wie viel die Bombardierung an Industrie zerstört haben, weil die Alliierten wollten in Deutschland eben auch das Bruttosozialprodukt einführen als wirtschaftliche Grundlage, um überhaupt zu wissen, was der Stand der Dinge ist. Und für diese Messung der Zerstörung, der Bombardierung in Deutschland haben sie ein Team eingesetzt in Deutschland, also zusammengesetzt aus Amerikanern, aus Engländern, und geleitet wurde das Team von dem US-Amerikaner John Kenneth Galbraith. Überzeugter Keynesianer, war auch schon in den USA zuständig für die Analyse der Daten des Bruttosozialprodukts dort, also der Schätzung. Und der hat eben den Auftrag gekriegt, das jetzt zu machen. Der hat sich ein Team zusammengesetzt, also zusammengestellt. Und dieses Team waren ganz bekannte Ökonomen, die, und das finde ich das Lustige, in den 70er Jahren die größten Wachstumskritiker geworden sind. Ja? Also es gibt Bücher, Small is Beautiful, die so ein bisschen als die Vorläufer des Degrowth- oder des Wachstumskritikdiskurses gelten. Das waren genau die, die in diesem Team waren und das BIP in Deutschland eingeführt haben. Ja?
Ah, sehr interessant.
Das ist irgendwie ganz nett. Ja? Einer in diesem Team hieß Paul Barron, auch ein marxistischer Ökonom, war Russe. Und man hat dann damals in diesem Team gesagt, okay, jeder von euch kriegt jetzt einen Sektor in Deutschland und guckt sich den an. Ne? Und dann sind sie losgezogen. Und dann haben sie aber festgestellt, einige dieser Daten, die wir jetzt eigentlich bräuchten, die es ja zum Teil schon Ende des Zweiten Weltkriegs von unter den Nazis dann doch noch erhoben worden sind, die sind im russischen Sektor. Das ist jetzt doof. Ne? Dann haben sie die geklaut. Ja? Also das ist schon mal das Erste. Sie haben die dann geklaut. Da gibt es so eine kleine Anekdote, die ich jetzt nicht ausführe. Man kann das alles nachlesen. Aber was ich interessant finde, es gab dann am Ende des Zweiten Weltkriegs, haben die Nazis doch kapiert, scheiße, wir müssen doch mal ein bisschen zählen, was wir hier an Rüstungsindustrie haben und brauchen. Und haben sie einen Typen eingesetzt, der heißt Wagenführ. Und Wagenführ war unter den Nazis die zentrale Figur der Rüstungsstatistik. Und nach dem Krieg sind die Russen gekommen und haben gesagt, Wagenführ, du kommst hier mal schön zu uns in den russischen Sektor und baust hier die Statistik auf, weil die den schon kannten, weil der nämlich schon mal zur russischen Statistik gearbeitet hat. Die Russen waren nämlich sehr, sehr weit damals in der Statistik, ja. Also hat Wagenführ gesagt, okay, mache ich. Ich erarbeite euch hier in diesem russischen Sektor die Statistik auf. Also er hatte da einen guten Ruf und ich meine, er war unter den Nazis ein wesentlicher Typ. Ne? Und wie die
ich
Russen,
wollte gerade sagen, ich mache das für euch, damit ja. werde ich vielleicht nicht erschossen.
Genau, und die Russen nannten ihn, das habe ich auch noch nie gehört, das Wort, den Roastbeef-Nazi. Roastbeef-Nazi, weil außen braun und innen rot. haben sie ihm unterstellt, ja. Jedenfalls hat der Wagenführer, der Roastbeef-Nazi, mitgekriegt, dass die Amis ihn befragen wollen, dass die von ihm Zahlen haben wollen und ist dann schwuppdiwupp in die russische Zone gezogen, also in den Sektor, in den russischen. So, dann hat Galbraith, der US-Ökonom, gesagt, Mist, wie kommen wir jetzt an diesen Russen, wie kommen wir jetzt an diesen Wagenführer und hat eben den marxistischen Russen Barron aus seinem Team gebeten, Wagenführer nach Frankfurt zu holen, also Bad Nauheim, da saß nämlich das Hauptquartier dieses Teams. Und dann hat Paul Barron gesagt, mache ich, und hat ihn in der Nacht- und Nebelaktion entführt.
Ach, ernsthaft?
Ja, okay. Hat ihn aus dem Ehebett rausgezogen nachts, hat ihn nach Bad Nauheim gefragt und da haben sie dann interviewt zu den Zahlen, die er für die Nazis damals erhoben hatte. Ne?
Und er hat Auskunft gegeben.
Er hat Auskunft gegeben, ja, es war sehr freundlich, es war jetzt keine gewaltsame, schlimme Räuberpistole. Auf jeden Fall hat es extreme Wellen geschlagen. Also die Russen waren wahnsinnig empört und Goldbett hat dann überlegt, scheiße, wie kriegen wir jetzt den Wagen für wieder zurück, so ganz brav in den russischen Sektor und hat dann irgendwie Jürgen Kuczynski gefragt. Jürgen Kuczynski wiederum ist ein ganz bekannter, ist der bekannte DDR-Ökonom gewesen, Statistiker, dessen Vater selbst auch ein ganz bekannter Wirtschaftsstatistiker war und dessen Sohn Thomas Kuczynski auch jetzt bis vor kurzem, er ist gestorben, in Deutschland ganz wichtiger Marx-Kenner und Ökonom war. Also so ist es wirklich absurd. Und Wagenführ machte dann im Westen später noch Karriere. Er wurde nämlich der erste Direktor von Eurostat, also dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaft, so viel zur Kontinuität der Nazi-Größen, ja. Und mit Wagenführs Hilfe, kann man am Ende sagen, konnte Galbraith die erste Bruttosozialproduktschätzung für Deutschland berechnen. Ne? Das ist irgendwie absurd.
Ja, das ist eine schöne Räuberpistole. Ja,
allerdings. Ja. Und Lepenies, aus dessen Buch das alles stammt, der das natürlich noch sehr viel detaillierter und wie ein Krimi liest sich das erzählt hat, der sagt eben nochmal bezogen auf dieses Team, was da in Deutschland das BIP eingeführt hat, ich zitiere, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass sich die meisten, die an dieser Berechnung beteiligt waren, später, nachdem die Methode der Erhebung des BIPs ihren Siegeszug vollendet hatte, zu deren schärfsten Kritiker wurden.
Ja, Ja, das ist sehr interessant, wirklich.
Genau,
ja.
Genau. Und also das war jetzt bezogen, wie hat sich das BIP durchgesetzt. Und das Wachstum, das mache ich jetzt nur noch ganz kurz, das Wachstumsdenken hat sich eben erst danach durchgesetzt. Am Anfang kann man sagen, war BIP und Wachstum eigentlich als Planungsgröße gedacht, als Kontrollmöglichkeit der Wirtschaftspolitik. Und dann hat sich's im Laufe der Zeit verselbstständigt zu einem Wachstum um des Wachstumwillens. Und das kam dann verstärkt nochmal durch den Neoliberalismus, hat sich das dann nochmal verstärkt. Und wenn wir historisch noch weiter zurückgehen wollen, Antike oder Mittelalter, denen ist diese abstrakte Wachstumsidee komplett fremd gewesen. Also das ist tatsächlich ein Indiz der Neuzeit, dieses abstrakte Wachstumsdenken.
Mhm. Vielen, vielen Dank für diesen, wie ich finde, ja insgesamt sehr, sehr runden Ritt jetzt durch das BIP und seine Herkunft und die Probleme damit. Und da folgt natürlich jetzt die große Frage draus, was machen wir damit jetzt? Also was können wir, was sollten wir anders machen? Und damit verweist es natürlich jetzt vor allen Dingen schon auf eine weitere Folge, die noch kommen wird, damit wir nämlich unseren Running Gag zu den Wachstumsfolgen weiterspinnen können. Eigentlich geht es nur darum, das wollen wir nicht aufgeben. Genau, Sabine, aber du hast sicher noch ein paar Worte, die uns da schon mal einstimmen, oder? Alternativen, wie sieht es damit aus?
Ja, also natürlich wäre jetzt die Frage, wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Es gibt ja die Forderung oder es gibt ja diese Schrumpfungsforderung, die Wirtschaft muss schrumpfen, Degrowth ist ja eigentlich nichts anderes als Schrumpfung und da würde ich jetzt auch nichts vorwegnehmen wollen auf die nächste Folge, aber ich will jetzt erstmal sagen, wenn ich Wachstum kritisiere als per se Wachstum, als abstrakte, quantitative Größe, würde ich sagen, dass ein Degrowth exakt das gleiche Problem nur in der Negation macht. Also per se schrumpfen ist genauso wenig sinnvoll wie per se wachsen, weil das auch eine reine Quantität ist. Jetzt meinen die das natürlich nicht so. Das wäre jetzt ein bisschen böse, wenn ich das denen unterstellen würde. Die haben schon die Idee von, man muss eben halt gucken, in welchen Sektoren man wo wie viel produziert und wo nicht. Das heißt, die sind eigentlich gezwungen, sich auch anzugucken, was ist denn das Bedürfnis. Weil beim BIP spielt ja das, was tatsächlich als Bedürfnis vorhanden ist, gar keine Rolle. Es geht ja nur darum, dass was wachsen soll, egal wie viele Leute das brauchen. Und du merkst, wenn du das jetzt nochmal vergleichst mit der stofflichen Ebene, also mit dem, was wir tatsächlich zum Anfassen haptisch, sinnlich erfahrbar erfahren, also jetzt wie Fahrräder, Brot, Taxifahrten, das, was ja gezählt werden müsste, wenn wir das BIP jetzt auf die stoffliche Ebene runterbrechen wollen würde, dass es dann einfach keinen Sinn macht zu sagen, es ist per se gut, wenn sich die Arztbesuche verdoppeln. Es ist per se gut, wenn sich die Taxifahrten verdoppeln, weil das wäre ja das stoffliche Wachstum. Das ist total absurd. Merkt man an der Stelle sofort, wie absurd das per se Wachsen ist. Man müsste dann eben sagen, es würde Sinn machen, wenn mehr Leute Taxi fahren, wenn wir stattdessen den Individualverkehr einschränken würden. Also du bist schon beim Bedürfnis. Sofort bist du bei der Frage, was wollen die Leute, was brauchen die Leute, was wollen wir? Und das ist meines Erachtens genau auch der Punkt, um den es gehen sollte. Nicht mehr abstrakt von Wachstum reden, nicht abstrakt von Schrumpfung reden, sondern darüber reden, was brauchen wir? Wir brauchen funktionierende Brücken, wir brauchen eine funktionierende Bahn, wir brauchen die Versorgung von Alten, von Kindern, wir brauchen gute und sichere Arbeitsbedingungen und, und. Und weggehen von dieser Abstraktionsebene. Das ist das eine, also wo ich sagen würde, auf der sprachlichen Ebene kommen wir dann schon zum Inhalt, wenn wir die ändern. Und das zweite ist, dass die Degrowth-Leute, die dann tatsächlich sagen und mit mir auch mitgehen würden, wir müssen uns die Sektoren angucken, ja, da würde ich sagen, ja, dann ist es aber nicht im Kapitalismus möglich. Das geht nicht. Also im Kapitalismus können wir das nicht machen, dass wir sagen, in dem Sektor das.
Weil ja, das ist demokratische Wirtschaftsplanung, die
genau.
Dann auch die Eigentumsfrage
genau.
stellen muss.
Genau. Und das ist dann der Punkt, den wir uns dann angucken werden. Geht die Degrowth-Debatte tatsächlich so weit? Oder hat sie die Idee, dass sich das irgendwie mit marktwirtschaftlichen Koordinationsmechanismen versöhnen lässt? So, das wäre dann so ein bisschen die Frage.
Ja, sehr spannend. Ich freue mich schon auf diese Folge, die wir dann irgendwann werden wir sie absenden. Genau. So, und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall wieder einiges gelernt. Dann wären wir jetzt beim Mitbringsel. Sabine, hast du ein Mitbringsel?
Ja, ich habe ein kurzes Mitbringsel. Und zwar, erinnerst du dich noch an unsere allererste Folge?
Ja, da hatten wir Marlene Engelhorn von Text Me Now zu Gast und Nathalie Schöttler von der One Worry Less Foundation.
Richtig, und da war ja auch das Thema Umverteilung und Marlene Engelhorn, Millionen-Erbin, ist ja in die Medien gekommen damit, dass sie einen guten Rat für Rückverteilung gegründet hat. Das war als sie bei uns in der Folge war, noch nicht bekannt. Da hat sie ihr Erbe sozusagen an diesen guten Rat für Rückverteilung, der per Los zusammengesetzt wurde. Das waren 50 zufällig ausgewählte Personen. Denen hat sie einen großen Teil ihres Erbes übergeben und dieser gute Rat für Rückverteilung sollte dann demokratisch entscheiden, wer jetzt dieses Geld kriegt. Also welche Personen oder welche Organisationen das Geld erhalten. Marlene Engelhorn hat sich da zurückgehalten, hat sich da nicht reingeredet. Das war genau auch Teil der Idee, es soll eben demokratisch entschieden werden von dieser repräsentativen, Österreichs repräsentativen Runde. Und das Geld wurde verteilt und alles war gut. So, und jetzt gab es von der Otto Brenner Stiftung eine Studie, die die mediale Berichterstattung untersucht hat. Und da kam eben raus, dass die mediale Berichterstattung sehr stark personalisiert hat, also immer alles auf die Person Marlene Engelhorn bezogen hat, obwohl die eigentlich das gar nicht wollte. Und das Zweite ist, dieser gute Rat für Rückverteilung hat in der Tat diskutiert die Vermögens- und Machtungleichheit, die strukturelle. Ne? Und sie haben auch, wollten auch und haben es auch gemacht, in der medialen Berichterstattung wollten sie auch, dass das durchkommt, dass es immer mit thematisiert wird, dass wir es hier jetzt nicht mit irgendeinem Charity-Programm zu tun haben, sondern dass das eine Reaktion ist und auch steht auch ein bisschen dafür, dass man was tun muss gegen diese strukturelle Ungleichheit in der Gesellschaft. Das, so diese Studie, ist eben in den Medien kaum rübergekommen. Was interessiert hat, war Marlene Engelhorn und was interessiert hat, war, oh, wer kriegt da jetzt was? Aber das Gesellschaftliche, der gesellschaftliche Aspekt ist nicht ausreichend beachtet worden. Und das finde ich nochmal interessant, weil Medien auch, wie ich finde, ja eine ganz zentrale Rolle spielen bei der ganzen Frage, wie entsteht Wissen, wie entsteht Diskurs und so weiter.
Auf jeden Fall. Das finde ich ein guter Hinweis. Ich hatte gesehen, dass es da eine Studie gibt von der Otto Brenner Stiftung. Wir verlinken die natürlich auch noch in den Shownotes. Ich war noch nicht dazu gekommen, reinzugucken, was denn da eigentlich rausgekommen ist. Aber jetzt weiß ich es. Vielen Dank.
Gut, Eva, hast du auch ein Mitbringsel mitgebracht?
Ich habe auch ein Mitbringsel mitgebracht und ich bin mir sicher, dass du es kennst. Also ich stimm's mal an, ja? Premiere hier. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Also, du kennst es.
Sehr gut.
Andreas nickt auch
natürlich
schon hier. Es ist mir vorhin in den Sinn gekommen.
Ja.
Wer hat's gesungen?
Das weiß ich nicht mehr.
Geiersturzflug.
Sehr gut, Geiersturzflug.
Genau.
1978 ist es tatsächlich schon entstanden. Ich hätte jetzt so die 80er, Mitte der 80er getippt, weil ich bin 76 geboren und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass es doch damals, als ich es dann eher schon so wahrnahm, da dudelte es auch noch hoch und runter.
Also erstes Mal muss ich dazu sagen, es ist jetzt wirklich das erste Mal Premiere, dass wir hier gesungen haben. Ja, da möchte ich jetzt gerne mal, toll, Eva, applaudieren.
Ja, ich habe mich getraut. Ne?
Ja. Und das Zweite ist, 1979 wurde ja das BSP abgelöst vom BIP. Das ist ja das, ne? Also ich weiß, ich meine, das ich war damals jetzt wahrscheinlich in der Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt. Das war wahrscheinlich so ein statistisches Sonderthema. Aber trotzdem, vielleicht war das auch deshalb. Heute müssten Sie singen, wir steigern das Bruttoinlandsprodukt. Das lässt sich aber nicht so schön singen. Genau.
Ja, super. Also, damit sind wir am Ende dieser Folge. Und wir hoffen natürlich, euch hat es wieder Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wir freuen uns über eure Rückmeldung an armutszeugnis@rosalux.org und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.